Geschätzte Damen und Herren, wundern Sie sich nicht, dass ein Chirurg hier steht, der zu diesem Thema Stellung nimmt, aber die Zufälle machen das Leben. Und als ich vor 3,5 Jahren etwa vor der Wahl stand, hier die jährlich wiederkehrenden Diarrhoe-Phasen in den Sommermonaten irgendwie zu behandeln, habe ich zu Probiotika gegriffen und kann nun sagen, dass ich seit damals, seit Einsatz dieser Probiotika unter bestimmten Indikationen diese Episoden nicht mehr beobachten kann. Das ist mein Zugang zu diesem Thema. Nun, die Intention, nicht pathogene, lebensfähige Mikroorganismen zuzuführen, um damit einen Gesundheitseffekt auszuüben, ist eigentlich Gegenstand heftigster Diskussionen und auch Gegenstand intensiver Forschungen. Was ist jetzt die Rationale dafür? Der Zustand, den wir Gesundheit oder auch Krankheit bezeichnen, ist letztendlich auf ein ausgeglichenes, individuelles Gleichgewicht, eine Symbiose und ich würde sagen eine getunte individuelle Symbiose zwischen pathogenen und kommensalen, also protektiven und schützenden Mikroorganismen zurückzuführen. Und jede Störung in diesem mehr oder weniger Gleichgewicht löst jetzt natürlich ein Ungleichgewicht hervor und kann letztendlich einen Schaden hervorrufen. Und ich habe das für mich stellvertretend unter folgenden Beispielen erkläre ich mir das. Ein gut funktionierendes Ökosystem, so wie hier diese Blumenwiese, das heißt also eine hohe Diversität von Mikrobakterien, wird letztendlich durch irgendwelche Einflüsse gestört, sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht. Und letztendlich die Regeneration kann stattfinden, muss nicht stattfinden, kann teilweise stattfinden. Das heißt aber auch, dass wir damit mit nun einer ganz anderen Zusammensetzung von Mikroorganismen auch ganz andere biochemische Voraussetzungen hier lokal zunächst vorherrschend haben. Das bedeutet aber auch, dass die Integrität eines Darmepithels, das eigentlich die Grenzzone und der Schutz unseres Organismus gegenüber der Umwelt darstellt, dass die ja nicht mehr gegeben ist und in unterschiedlichem Ausmaße es zu Zottenatrophien, zu Zottennekrosen, zu Störungen der Tight Junction, das heißt also hier zum Undichtwerden dieses Epithels führt und was wir letztendlich schon mehrfach gehört haben zum Leaky Gut. Und auch die Regeneration dieses Darmepithels bleibt dahingestellt, ob sich das je ad restitutio integrum wiederum herstellen kann oder ob hier bleibende Schäden hier auf Dauer vorhanden bleiben. Nun, und dieser scheinbar lokale Schaden, der hier stattfindet, wird mit einem Schlag zu einem systemischen Schaden, weil hier aus dem Darm Produkte einwandern können in den Systemkreislauf und an ganz anderen Orten des Organismus hier nun wirksam werden können. Und die Herausforderung dieses Problems, all dieser Veränderungen, ist letztendlich die Wiederherstellung dieses Ökosystems, dass man auch wiederum jetzt auf unterschiedliche Arten herstellen kann. Nun in die Blumenwiese, ich versuche nun wiederum einen möglichst bunten Samen hier auszustreuen und damit dieser Samen auch angeht, gebe ich einen Dünger dazu und dergleichen mehr. Im einen Fall sind das bei uns die Probiotika bzw. die Präbiotika, um diese Keime, die ich auf die Reise schicke, durch den Gastrointestinaltrakt auch anwachsen zu lassen und sich vermehren zu lassen oder gleichzeitig auch, ich biete das Endprodukt an, indem ich eben bereits ein Mikrosystem, ein Ökosystem zur Verfügung stelle. Nun, der Zustand oder wir behandeln Patienten im Krankenhaus. Das sind ja besondere Umstände, die nun auf den Einzelnen einwirken. Zum einen sind es doch Patienten, die gewöhnlich eine Störung ihrer Homöostase haben. Das heißt, sie sind bereits defizient in diesem System. Und zum anderen laufen hier im Krankenhaus Vorgänge ab, wo wir glauben, wir tun dem Patienten etwas Gutes, die aber möglicherweise durchaus einen Schaden am Patienten bewirken können. Und so haben wir heute schon mehrfach gehört, dass es eine Brain-Gut-Achse gibt. Das heißt also hier, jeder Stress, jeder psychologische Stress wirkt sich eigentlich auf den Darm aus, bewirkt mehr oder weniger eine Dysbiose des Darms und die Folgen haben wir mehr oder weniger schon gehört, die sich daraus ableiten können. Nun, das viel geübte, und Professor Greis hat es heute schon angesprochen, die mechanische Darmreinigung. Wer hätte das geglaubt, dass es hier nicht nur zu einer mechanischen und zu einer quantitativen Verringerung von Darmbakterien kommt? Nein, es ist viel mehr. Es kommt zu einer qualitativen Veränderung. Es kommt zu einer Störung dieser Symbiose bzw. dieser Vielfalt an Bakterien. Es tritt eine komplette Veränderung ein, und es macht auch einen Unterschied, ob ich diese Darmdekontamination, diese mechanische Reinigung mit einer einzigen einzelnen Gabe mache oder ob ich das in einer zweifachen Dosis hier durchführe. Nun, wir brauchen natürlich, vor allem wir Chirurgen brauchen hier Schmerzmittel, um unsere Eingriffe nicht einen bleibenden Schaden beim Patienten in Form von Schmerzgedächtnis hinterlassen zu müssen. Nun, und da ist es eigentlich nun nicht verwunderlich, wir kennen dieses Phänomen, dass ja hier die nichtsteroidalen Antirheumatika mehr oder weniger Schäden am Intestinum hervorrufen. Das heißt also hier von kleinen Erosionen bis zu Ulzerationen, bis zu Strukturen, Blutungen, ja letztendlich auch bis zu Perforationen. Und dass aber diese Veränderungen ganz einfach abhängig sind, diese Dysbiose-Störung abhängig sind vom verwendeten Produkt, vom verwendeten Medikament, das ich also hier einsetze. Und natürlich wollen wir den Schaden dieser Produkte möglichst gering halten, weil wir wissen, wir wollen keine Magenblutung durch so ein Schmerzmittel auslösen. Wir verabreichen PPIs, und eigentlich machen die PPIs eine ziemliche Disturbance, eine ziemliche Schädigung, indem sie 80% der Acinetobacter-Bakterien und der Bifidobakterien verringern und dadurch eine Dysbiose auslösen. Was hat das zur Folge? Dass wir zwar den Schaden im Magen mehr oder weniger hemmen, dass wir aber den Schaden im Intestinum durch den gleichzeitigen Einsatz eines PPIs zum nichtsteroidalen Antirheumatikum dramatisch verstärken, indem wir hier die Nekrosen und die Ulzerationen fördern. Ein weiteres Schmerzmittel, die viel gelobten Opioide, auch die verursachen eine Dysbiose. Und diese Dysbiose verursacht über unterschiedlichste biochemische Reaktionen Eingriffe am Zonulin, am Okludinapparat. Das heißt also hier, die Interaktionen zwischen den Epithelzellen, die Dichtigkeit nimmt ab, es entsteht ein Leaky Gut, und das ist dadurch charakterisiert, dass wir mehr oder weniger innerhalb von 24 Stunden nach Einnahme so eines Opioids bereits eine Bakteriämie haben, indem Keime aus dem Darm in die mesenterellen Lymphknoten bzw. in Organe, Leber, Niere und andere Organe hier einsiedeln. Dieser Prozess unter diesen Substanzen ist auf das Intestinum beschränkt. Und auch das haben wir heute schon gehört. Es ist nicht verwunderlich, dass jedes Medikament, das wir in gutem Glauben verabreichen, weil wir damit etwas bewirken wollen, auch einen gegenteiligen Effekt auslöst. Und wenn Sie sich diese Liste anschauen, dann hat nahezu jede dieser Substanzen irgendwelche unterschiedlichen Auswirkungen auf dieses Gleichgewicht des Mikrobioms, löst eine Dysbiose hervor, löst mehr oder weniger eine Verminderung dieser Vielfalt aus, und die Kombinationen sind natürlich entsprechend, ich würde sagen, nicht addiert, sondern wahrscheinlich potenziert. Und von all diesen Gruppen haben Protonenpumpenhemmer, Antidepressiva und Antipsychotika die intensivsten Auswirkungen. Damit wir nicht bei der Theorie bleiben, was hat das alles für den Patienten, für den Betroffenen, für Bedeutung? Die Bedeutung ist die, je gestörter dieses Mikrobiom, diese an und für sich Homöostase, je gestörter die ist, desto schlechter ist das Überleben dieser Patienten. Das heißt also, Überleben bedeutet Gleichgewicht, Homöostase, Artenvielfalt. Das machen wir aber, das machen wir unbewusst, indem wir glauben, wir machen hier eine gute Behandlung. Wir haben als Nebeneffekte diese Veränderungen zu verzeichnen, die uns nachdenklich machen sollten. Wie können wir das verändern? Und das ist eigentlich der Zugang zu diesem Thema. Ist es möglich, mittels Probiotika diese Zustände ganz einfach zu kaschieren. Es ist klar, man wird nicht alles beheben können, aber es würde wahrscheinlich reichen, wenn wir eine Reduktion all dieser Nebenwirkungen damit bewirken könnten. Und das Entscheidende ist, dass diese Probiotika in entsprechend hoher Dosis zugeführt werden. Die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist die, macht es Sinn, lebende Mikroorganismen Patienten zuzuführen, die ein gestörtes Immunsystem haben, die geschwächt sind, die einen durchlässigen Darm haben, ein leaky gut haben, können wir damit nicht nachteilige Effekte erzielen? Und darüber gibt es eine Meta-Analyse von 56 Studien, die derartige Zustände, wo das Immunsystem komprimiert ist oder deprimiert ist, hier untersucht haben. Angefangen von HIV-Patienten, von Intensivpatienten, Normalhospitalisierten, von traumatologischen Patienten, Patienten, die einer Krebs- oder keiner Krebsoperation unterzogen wurden, Patienten, die Organerkrankungen aufgewiesen haben oder auch Autoimmunerkrankungen wie Inflammatory Bowel Disease, also Crohn, Colitis Ulcerosa, MS, Rheumatoide Arthritis und auch Patienten, die einer Radiotherapie und Chemotherapie zugeführt wurden. Als Stämme in all diesen 56 Studien wurden die als Probiotika definierten und bekannten Stämme hier verwendet und die Dosis war entsprechend der Empfehlung 10 hoch 8 bis 10 hoch 11 koloniebildende Einheiten wurden diesen Patienten mehrfach täglich verabreicht. Die durchschnittliche Dauer, die mediane Dauer 28 Tage, wenngleich ich auch Behandlungs-, also zwei Studien gegeben hat, die eine derartige Behandlung über ein Jahr lang durchgeführt haben. Was ist dabei herausgekommen? Herausgekommen ist, dass eigentlich alle jene Patienten in diesen Gruppen, die Probiotika erhielten, weniger Nebenwirkungen hatten als die Gruppen, die keine Probiotika erhalten haben. Das heißt also, die Indikation, die Sicherheit ist einmal gegeben. Nun, und wir wissen inzwischen, Probiotika sind seit vielen Jahren ein Dauerbrenner und ich möchte Ihnen jetzt die gesicherten Indikationen für Probiotika kurz erläutern, neben anderen, die sehr in Entwicklung sind. Die am häufigsten eingesetzte Indikation ist natürlich die antibiotika-assoziierte Diarrhoe bzw. die Clostridium-induzierte Durchfallserkrankung. Und hier zeigen die Meta-Analysen, dass die Dauer, dass die Inzidenz, das heißt also das Auftreten der Durchfallserkrankung, die Dauer der Erkrankung, aber auch die Schwere der Erkrankung durch den Einsatz von Probiotika hier verbessert werden kann, sowohl bei der antibiotika-assoziierten Form der Diarrhoe als auch bei der Clostridium-assoziierten Diarrhoe. Und dass es eigentlich sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen wirksam ist in gleicher Weise und dass es eigentlich Spezies, also Stamm, unabhängig ist, ob wir Lactobacillen, Saccharomyces oder eine Kombination beider dieser Stämme verwenden. Entscheidend ist wahrscheinlich der Zeitpunkt der Probiotikagabe, denn wir wissen, je früher diese Verabreichung stattfindet, desto sicherer ist es, dass wir das Geschehen, vor allem die Veränderung einer Antibiotika-assoziierten zur Clostridium-assoziierten mehr oder weniger eindämmen können, beziehungsweise wir wissen auch, dass jeder Tag Verzögerung die Wahrscheinlichkeit, eine Clostridium-assoziierte Diarrhoe zu bekommen, um 18% reduziert. Was hat das wiederum für den klinischen Alltag, für uns Patienten, die wir selbst einmal sein könnten, für eine Auswirkung? Nun, wir wissen inzwischen, dass ja eine durchgemachte Clostridium-Infektion innerhalb der nächsten 90 Tage ein über dreifach erhöhtes Risiko hat, wiederum eine schwere Sepsis zu erlangen. Und da hier gibt es eine Untersuchung, eine Publikation aus einem österreichischen Institut, die mehr oder weniger Problempatienten behandelt haben. 10 Senioren in einem betagten Alter, das waren Senioren, die bereits durchgemachte und sich permanent wiederholende Clostridieninfektionen erleiden mussten, die letztendlich dann durch den Einsatz, Sie kennen das Produkt, nehme ich an, Omnibiotik, mehr oder weniger eine Restitutio, das heißt also eine völlige klinische Genesung erlangen konnten. Und das Entscheidende bei dieser Untersuchung für mich ist, Es trat kein Rezidiv innerhalb von 6 Monaten nach dieser Behandlung auf. Nächstes Thema wäre vielleicht Inflammatory Bowel Disease, Colitis Ulcerosa Morbus Crohn. Hier wissen wir, dass der Einsatz von Probiotika bei der Colitis Ulcerosa an und für sich den gleichen Stellenwert hat in der Rezidivprophylaxe wie zum Beispiel 5-Aminosalicylsäure. Es gibt aber ein Produkt, das ist das VSL3, das 8 probiotische Stämme enthält und mit diesem Produkt ist es auch möglich, eine Remissionsinduktion bei Colitis ulcerosa zu erlangen. Allerdings für die Morbus Crohn sind die Daten inkonklusiv, sodass man hier keine Empfehlung abgeben kann und weitere Studien notwendig sein werden, um hier eine Antwort zu finden. Auch ein klinisches Problem ist vielleicht die Pouchitis. Das ist ein Zustand nach einer totalen Koloproktektomie bei Patienten, wo das Kolon und der Mastdarm entfernt werden müssen, wo man dann letztendlich ein Dünndarmreservoir bildet und an den Analkanal wiederum anhängt, damit ein Stuhlgang per Vias Naturalis möglich ist. Hier auch in diesen Fällen, die Studienlage ist allerdings sehr limitiert, da es ja davon nicht allzu viele Patienten gibt. Auch hier können hier Probiotika die Rezidivhäufigkeit reduzieren. Allerdings muss es oder ist es nur möglich gewesen in diesen Studien mit einem Multispezies-Probiotikum, wiederum mit dem VSL3, wo 8 probiotische Stämme vorhanden waren. Nun, ein wesentlicher Aspekt ist natürlich der chirurgische Alltag. Und so sehr wir wissen, dass die medizinischen Behandlungen ja großteils Erfolg bringen, muss man auch davon oder muss man sich eingestehen, dass wir natürlich Nebeneffekte produzieren, die wir eigentlich nicht wollen. Und das sind bei uns in der Chirurgie sind das ganz einfach hier Infektionen, die gar nicht so sehr zunächst mit dem Operationsfeld zusammenhängen, sondern Wundinfektionen oberflächlich tiefer Natur, Pneumonien, die vor allem bei betagten Patienten auftreten, im perioperativen Setting auf Intensivstationen oder Katheter. Infektionen und dergleichen mehr. Tatsache ist, dass unser chirurgisches Handeln, so wie wir es gelernt haben, die Patienten müssen lange nüchtern sein, sie müssen, der Darm muss gereinigt werden, sie werden operiert, sie dürfen dann 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage keine Nahrung zu sich nehmen, sie brauchen starke Schmerzmittel, Opioide, dass alle diese Umstände genau das bewirken, was wir nicht wollen, dass wir ein Leaky Gut erzeugen und all diese Infektionen, die Pneumonien, Katheterinfektionen, Harntraktinfektionen, eigentlich eine Folge unserer Therapien sind. Das heißt also hier, wir stören diese Eubiose und produzieren diese Dysbiose. Das hat dazu geführt, dass wir seit etwa 10 Jahren, gibt es ein Konzept in der Chirurgie, das heißt Fast-Track-Chirurgie, die Patienten werden brauchen nicht mehr lange nüchtern sein, sie werden nicht mehr oder nur unvollständig entleert, teilentleert, sie bekommen eigentlich am Operationstag, auch wenn Darmanastomosen genäht werden, bekommen sie bereits flüssige Nahrung zu sich, werden am Operationstag mobilisiert, die aortische Schläuche, diese Verkabelungen, so wie das die in Anästhesisten bezeichnen, werden so früh wie möglich entfernt und haben gesehen, dass das also hier sehr positive Effekte erbringen kann. Hier ist natürlich die Frage, können wir diesen Zustand weiter verbessern? Können wir durch den Einsatz dieser Probiotika noch etwas bewirken? Und hier ist eine Untersuchung an 114 Patienten, die chirurgischen, also Dickdarmchirurgie unterzogen wurden, die mehr oder weniger 3 probiotische Stämme bereits 6 Tage beginnend vor der Operation und über die Operation 10 Tage danach erhalten haben. Was konnte man damit erreichen? Man konnte erreichen, dass hier dieses Leaky Gut hier dramatisch verringert wurde und klinisch konnte man erreichen, dass die unerwünschten Adverse Events im Sinne der Infektionen doch dramatisch verhindert werden konnten. Und das ist diese Einzelstudie wird nun durch diese Meta-Analyse von etwa über 20 Studien weiterhin bestärkt, dass Probiotika im chirurgischen Alltag Sinn machen. Was also hier völlig neu dazugekommen ist, das ist erst seit kurzer Zeit bekannt, sind die Probleme, die wir haben, wenn wir Darmnähte durchführen müssen. Das heißt also, hier kommt es immer wieder vor, auch unter optimalsten Bedingungen, dass wir doch abhängig vom Organ hier Anastomoseninsuffizienzen, also Undichtigkeiten zu verzeichnen haben, die ja bis zu 20% betragen und die natürlich für den Betroffenen von extremen Nachteil sind. Und da weiß man nun seit kurzem, dass es eigentlich hier eine Dysbiose ist an der Nahtstelle. Und zwar sind das Keime, die nicht im Darmlumen vorhanden sind, sondern Keime, die in der Darmwand und bevorzugt im Darmschleim, also in diesen fluiden Membranen hier nisten, die letztendlich dann zu diesen Undichtigkeiten führen. Und zwar deswegen, weil diese Keime Enzyme produzieren, Kollagenasen, die es verhindern, dass ein festes Bindegewebe produziert wird und deswegen die Darmenden nicht zusammenwachsen können. Und auch da ist natürlich die Frage, wie können wir diesem Umstand gerecht werden, was können wir tun? Es gibt hier eine Studie, die auch wiederum perioperativ Multistrain-Probiotika durchführt und letztendlich hier sogar die Anastomosen-Leakage-Rate von nahezu 9% auf 1% reduzieren kann. Natürlich auch die anderen Probleme. Ein entscheidender Aspekt ist natürlich auch für onkologische Patienten die Chemotherapie-induzierte, die Radiotherapie-induzierte Diarrhoe, die mitunter ein großes Problem darstellt, weil sie eine starke Beeinträchtigung der Lebensqualität ist, aber andererseits auch unser ganzes Therapieregime natürlich verändert. Wir müssen Dosis reduzieren, wir müssen Therapiepausen durchführen, was sich natürlich auf das Outcome entsprechend auswirkt. Und auch hier wissen wir, dass die Therapie per se eine Dysbiose hervorruft, indem Enterobakterien und Bacteroides vermehrt werden und Bifidobakterien mehr oder weniger verringert werden. Und hier ist natürlich auch die Frage, welchen Stellenwert haben hier Probiotika? Ist es sinnvoll, bei immunkompromittierten Patienten, die allein schon aufgrund ihrer Grunderkrankung und jetzt zusätzlich durch die Therapie deprimiert sind, hier derartige Substanzen zuzuführen? Und die 11 Studien, die hier herangezogen wurden, haben mehr oder weniger keine nachteiligen Effekte, was die Antibiotika, was die Probiotikatherapie betrifft, hervorrufen können. Es konnte sowohl die antibiotika-assoziierte Diarrhoe, wenn diese Patienten gleichzeitig Antibiotika erhielten, reduziert werden, als auch die reine chemotherapie-induzierte bzw. radiotherapie-induzierte Diarrhoe reduziert werden. Allerdings wurden in 5 Fällen Bakteriämien dieser Probiotika festgestellt. Eine weitere Meta-Analyse ging diesem Problem nach und hat versucht, welche Auswirkungen hat so eine Bakteriämie. Diese Meta-Analyse ist zu dem Schluss gekommen, dass diese Bakteriämie von Probiotika zwar keine Negativauswirkungen gehabt haben, dass aber die Empfehlung dahin geht, stark immungeschwächte Patienten dieser Therapie nicht zuzuführen, aus Vorsichtsgründen. Was zunehmend im Interesse der Forschung bzw. der klinischen Mediziner steht, ist natürlich das Ansprechen einer Therapie bzw. die Resistenz einer Therapie, und durch die modernen Untersuchungsmethoden heute ist es möglich, und es kommen immer mehr Publikationen heraus, die nachweisen, dass das Tumorgewebe selbst von Keimen besiedelt ist und dass diese Keimbesiedelung eine ganz andere Zusammensetzung hat als das Gewebe um den Tumor herum. Und hier eine Publikation, die es vielleicht zunächst verständlich macht, warum dann ein Chemotherapeutikum nicht wirkt, weil diese tumorbesiedelten Areale jene Keime enthalten, die Enzyme produzieren und diese Enzyme das Chemotherapeutikum inaktivieren. wie hier zum Beispiel beim Gemcitabine, beim Pankreaskarzinom. Und dieselbe Studiengruppe, die das also hier im Tiermodell an der Rate nachgewiesen hat, hat letztendlich aus ihrem Fundus des Krankenhauses Pankreaspatienten untersucht und konnten von 113 Pankreaspatienten, Pankreaskarzinompatienten nachweisen, dass 86 Patienten, das heißt 76%, genau diesen Keim enthalten haben, der letztendlich das Enzym produziert, das letztendlich das Gemcitabine unwirksam werden lässt. Was haben Antibiotika damit zu tun? Eine Untersuchung, die bestätigt oder die nachgewiesen hat, dass man dieses tumortragende Mikrobiom durch die Gabe von Probiotika verändern kann. Hochinteressant. Und das lässt natürlich die Hoffnung offen, dass man vielleicht unsere Therapien überdenken muss, dass möglicherweise, und ich bin hier sehr vorlaut, Probiotika neoadjuvant vielleicht einen Platz finden in Zukunft, um letztendlich dann Chemotherapien besser wirksam werden zu lassen. Und das war mein letztes oder mein vorletztes Bild. Ich glaube, für mein Verständnis zumindest, ich habe immer geglaubt, ich habe alle Fäden in der Hand. Ich lasse mich aber inzwischen eines Besseren belehren. Die Fäden hat mir jemand aus der Hand genommen. Danke vielmals.